Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist, und ich entschuldige mich schon jetzt, aber es geht nicht anders. Lukas Podolski, Das ist schon wieder die falsche Melodie, Martin. Lukas Podolski ist bei uns. Ich kann es nicht glauben. Lukas Podolski, Poldi, ist bei uns im Podcast zu Gast. Martin, ist das nicht krass?
Ja, es ist weltmeisterlich, könnte man sagen. Es wird weltmeisterlich. Ein absoluter Döner-Experte noch dazu. Highlight, absolutes Highlight.
Mehr geht nicht, ne? Also wirklich, wir freuen uns wirklich sehr, dass Poldi bei uns ist. Und der Anlass ist unter anderem, dass eine Netflix-Doku über das Leben von Lukas Podolski rauskommt. Wir haben mit Podolski eine gute Stunde gesprochen über sein Leben, über seine Karriere, über Highlights, über seine stärksten und härtesten Gegenspieler. Und da bin ich total stolz, dass ich auch einen meiner Lieblingsspieler, Thorsten Lutscher-Frings, unterbringen konnte, den er echt auch hart gefeiert hat. Das fand ich super. Wir haben Poldi gefeiert, so viel ist klar.
Ja, und ich konnte endlich mal mit Poldi unser Aufeinandertreffen, ich glaube es war so 2004, 2005, aufarbeiten, als ich für die Arminia die rechte Abwehrseite bekleidet habe und Poldi die linke Offensivseite für den FC. Ja, rückblickend ging knapp für Poldi aus, das muss ich ihm zugestehen. Konnten wir schön fachsimpeln. War herrlich. Poldi, vielen Dank. Hört gerne rein in die neue Folge.
Ja, hört mal rein. Und ich meine, ihr seid auch ähnlich abgebogen, ne? Also die Karriere von Poldi und deine ist vergleichbar. Du sitzt jetzt hier mit mir in diesem Podcast. Ich würde fast sagen, dass du einen Tacken erfolgreicher warst. Und damit unser Podcast, Achtung, journalistische Superüberleitung, noch erfolgreicher wird, dürft ihr gerne bei Spotify und Co. abonnieren und natürlich auch die Glocke läuten lassen. Martin, Lukas Podolski, welche Glocke läuten wir heute?
Ach ja, ich hätte fast schon auch eine Trommel, denn wenn der Trömmelsche geht, hätte ich auch im Gepäck. Aber Poldi, Kölsche Jung, hä? Was ist Kölle? Kölle ist der Dom, ja? Der hat ganz besondere Glocken.
Wie geht der nochmal?
Die gehen folgendermaßen, Poldi kennt das. Bom, bom.
Und wenn du ein Trömmelchen machen müsstest, Martin, wie wäre das?
Ram tum tum tum, ram tum tum tum, ram tum tum tum. Poldi, wir freuen uns.
Viel Spaß.
Ihr freut euch.
Viel Spaß mit Lukas Podolski. Eine Kleinigkeit noch. Bitte wundert euch gleich nicht, wenn die Folge zu Beginn ein bisschen anders klingt als sonst. Aber das klassische Vorgespräch, was wir immer mit unseren Gästen führen, war bei Lukas Podolski einfach schon so typisch Poldi, dass wir es euch einfach nicht vorenthalten wollten und vorenthalten können. Deswegen ganz viel Spaß, ein bisschen anderer Start als sonst, aber freut euch auf die Folge, die wird ganz großartig. Lukas, wir sind beim Du, ne?
Ja.
Sehr gut. Und,
das heißt, wenn du willst, dass ich dich sieze, wenn du willst.
Ja, eigentlich wäre das, genau, ab einem bestimmten Alter. Obwohl, du bist auch 40.
Du bist, wäre das angebracht bei dir, Ernst?
Der Yogi hat es mir angeboten. Ne? Ich war der Einzige, den, glaube ich, duzen durfte.
Ja, also von mir aus, also ja, siezen wäre cool, aber wenn du willst, wenn du dich sicherer
fühlst. Nein, mach hier neutral, easy.
Sehr gut. Was ich dir einmal sagen wollte, nicht, dass du dich wunderst, wir starten gleich rein. Wir stellen dich nicht vor, weil wir das bei uns im Podcast immer so haben. Wir stellen quasi in einer separaten Tonspur vorab vor. Ja. So, nicht, dass du dich wunderst. Ich meine, bei dir ist tatsächlich so, die meisten würden dich wahrscheinlich kennen. Trotzdem, wir gehen gleich einfach rein. Okay, wir starten quasi unseren Podcast. Martin legt los und dann vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir freuen uns sehr.
Ja, ab jetzt habt ihr 48 Minuten.
Perfekt, Lukas, dann wollen wir direkt losfeuern, damit wir genug mit dir quatschen können.
Ja.
Also wir zählen einmal runter. 3, 2, 1, go.
Und Vollgas.
Freunde, 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 wir sind wieder da. Eine neue Folge, dein erstes Mal. Wie immer an meiner Seite, Arndt Ziegler. Moin, Arndt.
Hi, Martin, ich freue mich sehr.
Und heute ein ganz besonderer Gast. Ich habe mal nachgedacht. Lukas, wir haben uns vor 23 Jahren schon mal persönlich gesehen, auf dem grünen Rasen in Bielefeld.
Das hat schon verloren, oder?
Ja, du sagst es. Ja. Tatsächlich, die Anekdote dazu, Das war U19 Bundesliga, Arminia gegen Köln. Frank Schäfer, dein Trainer, sagt, Lukas, eine Aktion noch, kommst du runter? Sagst du, Trainer, eine Bude mache ich noch. Du machst die Bude und gehst runter.
Das Ergebnis war?
Ja, leider 5-1 Köln.
Aber wo haben wir gespielt? Bei uns in Köln?
In Bielefeld.
Okay.
In Bielefeld. Ja. Ja, man hat schon gesehen, dass du ein bisschen mehr kannst als andere.
Und wir beide standen auf dem Platz?
Wir standen auf dem Platz.
Okay. Du als welche Position?
Rechts außen.
Okay. Da haben wir gegeneinander gespielt, so ein bisschen, oder? Ich habe links gespielt oder habe ich vorne gespielt?
Du hast links gespielt, ich rechts. Die Leute.
Also ja, aber du hattest das nicht so mit dem Verteidigen, also wolltest du damit sagen, dass du, wenn du rechts vorne gespielt
hast. Wir fangen mal an mit der Folge. Holger Gass.
Mein erstes Mal. Ja, das, ich kann ich mich daran erinnern, mein erstes Mal, wann das war.
Schön, dass du da bist, Lukas. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch. Danke auch.
Genau. Podcast heißt, Lukas, dein erstes Mal.
Ja.
Bevor wir abschweifen in Regionen, die wir nicht wollen, erste Mal Netflix-Doku, weil deswegen sprechen wir ja auch. Wie kamst du auf die Idee? Wie ist das entstanden? Warum eine Doku über Lukas Podolski?
Ich hatte während meiner Karriere immer wieder Anfragen, ob das jetzt Doku ist, was TV angeht oder Stream. Oder ist jetzt kein Doku, aber ich kriege auch immer wieder Anfragen, um ein Buch zu machen, Biografie und so weiter. Immer wieder in den letzten Jahren. Und das war immer eine Kette. Also ich hatte Bock drauf, nochmal zu zeigen, so die letzten Jahre der Karriere. Das Team, was mich begleitet hat, die Anfrage, später die Termine mit Netflix. Das alles hat mich überzeugt, wo wir gesagt haben, so, lass uns das Ding starten und los geht's. Und ich bin selber gespannt, wie das wird, was da so drin ist. Es gibt viel Material und ich bin gespannt, ist ja immer auch bei Filmen oder generell immer, was schmeißt man raus. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie das am Ende wird. Und ja, alles andere, wie immer bei mir, einfach machen, geradeaus, loslegen, nicht viel überlegen, sondern einfach drauf und bin gespannt, was draus geworden ist.
Wie lange wurdest du da begleitet? Also wie lange haben die Dreharbeiten, ich weiß, wahrscheinlich immer so ein bisschen nebenbei, aber wie lange hat das so insgesamt gedauert? Ja,
es war immer in Abständen. Also natürlich hat sich vieles hier in Polen abgespielt, hierbei, wo ich jetzt aktuell spiele, wo ich aktuell lebe. Wir waren auch mal in Japan, wir waren in der Türkei und so weiter. Also schon immer wieder über längeren Zeitraum mich begleitet. Ja, und nochmals, bin gespannt, was draus wird. Also, ich habe die Türen aufgemacht. Jetzt liegt es an den Machern, was die draus gemacht haben. Also, ich hab die Türen weit aufgemacht und bin gespannt, was draus wird.
Wenn du sagst, du hast die Türen aufgemacht, man kennt dich ja auch als jemanden, der sehr offen umgeht, auch sehr offen über sein Privatleben, sehr ganz, ganz offener Typ ist. Jetzt mal aber abgesehen von dir, hast du denn das Gefühl, es gibt da Charaktere, Personen aus deinem privaten Umfeld, die dir im Rahmen dieser Doku so ein bisschen die Show stehlen könnten? Ich habe da sowas gehört von ganz lustigen Tanten, die sich so äußern.
Ja, schon. Wie ich gerade gesagt habe, ich habe das ganze Material natürlich auch noch nicht gesehen. Ich bin gespannt auf das Ganze am Ende. Und ich glaube schon, dass da der ein oder andere vorkommt, wo man dann auch ein bisschen drüber lachen kann, weil ich habe im Vorfeld gesagt, ich will keine klassische Doku machen, wo dann 25 Trainer, 25 Sportdirektoren von der grünen Wand sitzen und erzählen, was für ein toller Mensch der Poldi war und wie super er ist und so weiter. Dann zeigt man seine ganzen Tore, Highlights, erstes Tor und FC und alle seine Stationen. Und am Ende ist die Doku fertig. Ich habe einmal gesagt, wenn wir das machen zusammen, dann will ich auch mal eine andere Seite von mir zeigen. Und wichtig ist, dass vielleicht die Leute, wenn die diese Doku anschauen, irgendwas mitnehmen aus dieser Doku. Das ist natürlich auch wichtig, weil die ganzen Highlights, die kannst du dir heute bei YouTube reinknallen und schreibst Lukas Podolski Highlights, kriegst auch die ganzen Tore gezeigt. Daher ist es für mich wichtig oder würde mich freuen, wenn Leute, die diese Doku anschauen, irgendwas für sich rausziehen können, ob das jetzt sportlich ist, privat oder im Thema Business. Und da bin ich drauf gespannt.
Lukas, gab es denn während dieser Zeit, während dieser Dreharbeiten auch Momente, wo du gesagt hast, boah, ich mache hier die Türen sehr weit auf, aber das ist mir jetzt zu privat, das bleibt nur bei mir, bei meiner Familie, oder war das wirklich Lukas Podolski 360 Grad?
Na, eigentlich, ich habe die Türen, wie ich gesagt habe, aufgemacht und klar, meine Frau ist auch mit dabei. Meine Frau kennt man ja so nicht, die ist ja nicht in der Öffentlichkeit und ich glaube, das Team hatte dann den Stress mit ihr und musste sich mit ihr einigen, wie und was jetzt passieren kann. Aber sonst glaube ich, wenn man sowas macht, dann muss man auch offen für sein. Also da muss man auch sagen, so begleitet nicht, lass den Ton laufen, lass das Bildmaterial laufen. Und ich war jetzt nicht einer, wo ich im Nachhinein gesagt habe, ey Jungs, was ihr jetzt so die letzte Stunde hier gedreht habt, war scheiße, bitte raus damit. Sondern ich habe einmal gesagt, dreht einfach, macht mit, lasst den Ton laufen und schaut am Ende, dass der Film über diese 90 Minuten einfach so geschnitten ist, dass er den Leuten gefällt. Und das war mir am Ende wichtig, dass man da nicht irgendwie in den Film eingreift und sagt so, das muss raus, das muss rein, oder jetzt die ganze Szene mit meiner Tante will ich nicht, oder mein Vater soll da nicht vorkommen, sondern ich denke, ich habe die Türen weit aufgemacht und dass da auch viel gezeigt wird, was man vielleicht von mir so noch nicht gekannt hat.
Du hast gerade deinen Vater angesprochen, wir haben auch schon so ein paar Zitate bekommen. Dein Vater sagt in der Doku, ich habe immer gewusst, dass er es schafft. Wenn du das jetzt nochmal so hörst, das von deinem eigenen Vater zu hören, was bedeutet dir das? Ich finde das sensationell, wenn Eltern sowas dann schon sagen und dass dein Vater dann sagt, er hat es immer gewusst, dass du das schaffst. Wie fühlt sich das für dich an?
Es ist mir neu, der Spruch. Also, das hat er mir noch nie gesagt, so Junge, jetzt ist es soweit. Weil bei mir war ja bis zu U19 nicht klar, wie der Weg weitergeht. Also damals war der Trainer beim FC Friedhelm Funkel. Da hat jetzt komplett gar nicht auf die Jugend gesetzt. Ich glaube, da hat nicht mal einmal beim Training oder bei den U19-Spielen mal reingeschaut. Und zum Glück ist dann damals der Wechsel stattgefunden vom Friedhelm Funkel auf den Marcel Koller. Und der hat dann in den ersten Wochen hat er sich die Jugend angeschaut. Wer läuft da so rum? Wie sind die Spiele? Und mit der Berufung dann mit ins Trainingslager zu fahren nach Hennef, wusste ich schon, ich habe einen Fuß schon drinne. Und dann liegt es an dir, da in dem Trainingslager zu zeigen, dass du bereit bist, dass du da drin sein willst. Und davor, klar, wusste man immer, ich hatte das Talent auf der U17, U19 und so weiter. Aber da ist der Weg noch nicht zu Ende. Und generell damals in der Zeit, da war es ja auch nicht üblich, dass die Jungen wie heute hochgezogen wurden, wie am Fließband. Heute ist das ja üblich. Damals war das viel schwieriger, sich da durchzusetzen. Und ich habe es geschafft. Aber ich höre auch das erste Mal, dass mein Vater gesagt hat, so, ich habe es immer gesehen. Aber natürlich, er hat selber Fußball gespielt und hat ein Auge drauf und hat mich meine ganzen Jugend begleitet, seit der D-Jugend beim FC. Der war fast bei allen Spielen, bei allen Turnieren und hat wahrscheinlich einen guten Blick gehabt für die Situationen und hat gesagt, so, der Junge, der schafft das.
Jetzt hast du gerade gesagt, dann wurdest du ins Trainingslager eingeladen und dann musste man einfach da sein. Dieses Dasein, wenn es drauf ankommt, ist das was dir auch deine Familie von klein auf mitgegeben hast? Du sagst ja, du kommst aus einer Bergarbeiterfamilie. Du weißt, was es heißt, hart zu arbeiten. Du weißt, was es heißt, oder du hast es sehr viel mitbekommen. Deine ganze Familie musste sehr viel tun, sehr hart arbeiten. War das was du einfach so mitbekommen hast? Dieses, ich muss da sein, wenn es drauf ankommt?
Ja, ja. Also ich habe das. Man hat diese Chancen und man muss einfach funktionieren und da sein. Und ich habe diese Mentalität, diese, sage ich mal, immer Arbeitermentalität. Die habe ich irgendwie in den Genen. Die hat meine Familie in den Genen und das ist bei uns naturell. Dass bei uns, wenn man irgendwie was machen muss, ob das jetzt mit Sport, Privat, Familie oder Arbeit zu tun hat, die Dinge werden umgesetzt und gemacht. Und man versucht das auch zu machen. Man sagt nicht nein, man zieht nicht den Schwanz ein, sondern man ist da. Man versucht es und generell, wenn man diese Chance bekommt, dann habe ich diese Chance gerochen und gesagt, ich will jetzt hier bleiben. Ich kann mich schon ganz genau erinnern an die ganze Situation, als der Marcel Koller mich ins Büro gerufen hat, so Junge, komm mit nach Hennef für die 4-5 Tage, dann die ersten Trainingsanheiten und so weiter. Da war jetzt für mich nicht irgendwie ja hinsetzen, still sein, sondern das war Training, raus und machen und das Beste draus machen. den Fuß reinhalten, Zweikämpfe gewinnen, reingrätschen, da zu sein. Und ich kann mich immer wieder an die tollen Zitate meiner ehemaligen Mannschaftskollegen dran erinnern, ob das jetzt Dirk Lottner, Matthias Scherz war und so weiter, wo die gesagt haben, ey, was ist das für ein Wahnsinniger aus der Jugend gekommen? Und der rennt von links nach rechts, der presst, der sprintet, der kämpft. Und genau diese Tugenden, die haben wir in der Familie, in den Genen.
Aber ist denn dieses einfach machen? Also das klingt so unfassbar herrlich einfach. Wenn es so einfach wäre, würde es ja wahrscheinlich jeder tun. Ja, aber hat dir das dabei geholfen, eben diese Mentalität, dieses einfach machen, nicht viel nachdenken, eben auch Rückschläge einfach wegzusticken oder besser wegzustecken, weil du eben nicht jemand bist, der so viel grübelt und vielleicht nach einem schlechten Spiel sagt, oh Mann, wie war denn das und was denken die Leute, sondern einfach dann weitergemacht hast?
Ja, hast du gerade gesagt, das ist natürlich nicht so einfach, sonst würde es jeder machen und jeder würde irgendwie, der irgendwo in der Jugend, in der Junioren Bundesliga spielt, Profi werden, wenn er jetzt irgendwie sagt, ach, der Poldi hat gesagt, okay, wenn meine Familie hart arbeitet, wenn sie, sage ich mal, viel essen und zu fünft in einer Einzimmerwohnung macht, dann werde ich am Ende Profi. Das ist so einfach nicht. Man muss ja auch sagen, wir sind damals anders aufgewachsen, unsere Generation, ihr wahrscheinlich auch, als heute. Das kommt auch nochmal dazu. Und alles andere hat sich dann bei uns als Familie auch entwickelt. Und da sind einfach diese Tugenden, die damals auf der Straße stattgefunden haben. Damals gab es keine Smartphones. Damals, weiß ich, bei meiner Oma in Polen, da gab es 3 Kanäle, die du im Fernsehen anschauen konntest. Damals war das Leben für mich raus, Sport haben, irgendwie Geld verdienen, irgendwie überleben und die Oma oder die Mama hat das durchs Fenster gerufen, Lukas kommt Mittagessen und Lukas kommt Abendessen. Das waren die einzigen Male, wo ich die gehört habe und sonst war die Zeit draußen. Natürlich hat man da auch viel Blödsinn gemacht, man war mit seinen Freunden unterwegs, man hat Fußball gespielt und dadurch habe ich das wahrscheinlich. Ich bin so aufgewachsen und dadurch habe ich das und ich kann nicht schlicht sagen, dass warum es diese Generation oder diese Tugenden heute nicht mehr gibt. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal, weil ich bin zufrieden, wo ich herkomme, wie ich groß geworden bin. Und ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an meine Kindheit zurück. Also ich würde nie um keinen Preis der Welt meine Kindheit mit der Kindheit von heute tauschen. Ich würde immer die Kindheit, die ich damals hatte, bevorzugen. Wenn ich meine Kinder sehe, wie sie aufwachsen, andere Kinder, andere Familien, ich würde immer wieder mein Leben und meine Kindheit da vorziehen.
Sorry Martin, da muss ich jetzt einmal nochmal nachhaken. Ich weiß, du lauerst schon, aber dieses, also na, das ist ja tatsächlich spannend. So, ich hab auch 2 Jungs, die sind 6 und 11. Und ich frage mich schon, jetzt gerade auch bei dir, Lukas, wenn du sagst, du würdest es nicht eintauschen wollen. Jetzt erziehst du selbst gerade Kinder. Versuchst du denn bewusst, denen die Werte, die du mitbekommen hast, auch mitzugeben und sie eben nicht in diesem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen vorhin, Glaskasten groß werden zu lassen, wo ihnen keiner was kann? Oder ja, nimmst du die positiven Dinge, die einfach dein Leben und auch deine finanzielle Situation mit sich bringt, ihnen zu geben? Also wie schaffst du das?
Das ist natürlich schwer, ne? Weil ich hatte nichts und da waren andere Mechanismen damals in der Familie und auf der Straße. Und ich kann denen dasselbe nicht mitgeben. Ich kann nur über mich sprechen. Ich kann denen nur Werte mitgeben, die ich beigebracht bekommen habe damals, aber auch über die Zeit, die ich als Fußballer aktiv war. Oder jetzt auch als Businessman, was ich so die letzten Jahre so gelernt habe, das kann ich weitergeben. Aber ich kann ihnen jetzt nicht irgendwie meine Kindheit beibringen oder erklären, schon ein bisschen. Aber ich weiß auch, dass ich meine Kinder nie 1:1 das Leben haben werden, wie ich damals. Oder auch irgendwie das sehen können, wie es damals war. Also dafür hat sich die Welt und die Menschen und alles viel zu weit nach vorne entwickelt. Und das kann man nicht aufhalten. Aber klar versuche ich denen zu Hause so meine Werte, die ich habe und die ich auch damals beigebracht bekommen habe, zu vermitteln. Aber weiß auch direkt im Umkehrschluss, das wird schwer umzusetzen oder fast auch nicht möglich sein.
So, jetzt will ich nochmal zurück nach Hennef, weil ich kann das so nachvollziehen, Lukas. Du kriegst dann den Anruf und kannst mit ins Trainingslager. Das war bei uns. In Bielefeld war es immer Klosterpforte. Da war es dann Rüdiger Kauf, Matze Hein und Detlef Dammeier waren da, so die Matthias Scherz und Co. Da dabei zu sein, war absurd. Man dachte, man kommt jetzt so langsam an. Wann hast du gemerkt bei den Profis, warte mal, ich kann hier mithalten, ich kann das wirklich schaffen. Ich kann wirklich den Step zum Profi gehen.
Ja, damals waren noch irgendwie die U19-Kabinen und die Jugendkabinen relativ nah an den Profis am Geisburgheim. Da gab es noch nicht diese neuen Kabinen. Und man hat dann immer wieder diese Profis getroffen. Also damals noch Bode Ökner und die ganzen noch diese Zeit da auf dem Parkplatz. Man hat gelauert, man hat Autogramme gesammelt. Ich wusste immer, in den Katakomben lagen immer so Bälle, die Profis immer unterschreiben mussten und so weiter. Und mir hat das irgendwie gefallen. Ich wollte irgendwie dahin. Ich hatte immer irgendwie die Motivation, in diese Kabine da reinzugehen oder auch diese Bälle zu unterschreiben. Darum hat mir das gefallen damals, dass das nicht komplett getrennt war, dass du immer wieder als Jugendlicher immer diesen Geruch von den Profis hattest in der Nase. Du warst nicht in der Kabine, aber du hast es irgendwie gespürt. Und dann damals mit dem Anruf vom Marcel Koller mit dabei ins Trainingslager, da war für mich jetzt nicht irgendwie Schock, boah, jetzt bist du bei den Profis, jetzt bist du da mit deinen, sag ich mal, Idolen, die dir dann noch irgendwie vor ein paar Monaten, die dich vielleicht noch nicht kannten, bist du jetzt mit dabei. Aber für mich war einfach nur so, du bist jetzt hier und du musst liefern. Da war jetzt keine Schockstarre, sondern ich weiß noch ganz genau, wie ich im Training Gas gegeben habe. Also vielleicht war ich von mir auch selber überrascht, aber ich war da. Ich wusste, ich muss funktionieren und ich wusste, manchmal im Leben hast du nicht viele Chancen. Und wenn du da 4 Tage bei den Profis bist, dann musst du das irgendwie auf bestmögliche Art nutzen, weil dafür gibt dir die Trainer die Chance. Also kannst jetzt nicht sagen, so, ich fahre da hin und hab ein bisschen Picknick und hab 3-mal am Tag Essen und alles noch kostenlos und schlafe noch in einem guten Bett. Sondern für mich war die Zeit auf dem Platz wichtig und da habe ich Gas gegeben. Und anscheinend hat's dem Trainer und den Leuten gefallen und ich war beim ersten Rückrundenspiel direkt in der Startelf.
Aber es ist genau das, was du sagst. Also früher war es eine andere Zeit. Also wenn du da als Jungschau hochgekommen bist, da gab es auch die Zeiten bei uns in Bielefeld, da wurdest du auch mal gut über die Klinge springen lassen. Da die Ellbogen rauszuholen. Ja, dabei zu bleiben, das war schon schwer, fand ich.
Ich habe bei mir ein Phänomen bis heute, ich komme überall in der Kabine klar. Also ich bin so ein Typ, ich habe nirgendwo Streit, ich bin nirgendwo aus der Kabine. Glaube ich, wenn du jetzt irgendwie meine Ex-Spieler fragst, egal auf welchen Verein, die werden nie sagen, ey, boah, der Poldi war ein Arschloch oder sowas. Und das war auch immer so ein Charakter von mir, auch in den jungen Jahren, dass ich irgendwie auch diesen Humor hatte, diese Leichtigkeit und so weiter. Und dass ich schnell in der Kabine auch drin war bei den Jungs. Ne? Manchmal ist es ja so, du kommst als Jugendlicher hoch, wirst getreten von den Älteren und damals noch, ey, was liegst du hier beim Physio, geh mal schnell runter und so weiter. Das war bei mir nie und das hat, glaube ich, auch so mit meinem Charakter zu tun, dass ich mich schnell in die Gruppe irgendwie reinfinden konnte, dass ich da war, dass ich mit denen geflaxt hatte, dass ich irgendwie den Gefühl gehabt habe, ey, ich komme zwar von der Jugend, aber ich bin ein Teil von dir. Zeig mir, wie das geht, bring mir was bei. Was soll ich machen und so weiter. Und ich glaube, die Jungs haben schnell gemerkt, ey, da ist einer, der ist anders als vielleicht die anderen Jugendlichen. Mhm. Der ist ein Teil von uns. Ich saß dann später mit denen in der Sauna mit drin, ne? Wo du früher vielleicht sagst, ey, Kleiner, geh mal schnell raus, jetzt ist erstmal die Älteren, du kannst irgendwie noch nach Feierabend kannst du alleine in die Sauna reingehen. Sondern ich habe schnell Anschluss gefunden, ich war da und die Kollegen damals, sie haben es akzeptiert. Und darum bin ich den Jungs auch immer dankbar, weil das kann ja auch in eine andere Richtung gehen, wo die dich irgendwie aus der Kabine raustreten, weil es natürlich geht's auch immer um Geld, um Positionen, neue Verträge und so weiter. Und dann kommt irgendwie einer von der Jugend und will diesen Platz klauen. Und darum bin ich den ganzen Jungs, mit denen ich da damals angefangen habe, immer dankbar. Also jeder hat mir geholfen, jeder hat mir einen Rat gegeben, jeder hat mich unterstützt. Mir wurden damals Schuhe geschenkt, weil ich keine Schuhe hatte und so weiter und so fort. Ich wurde nach Hause gebracht, ich wurde zur Bahn gefahren von den Profis und so weiter. Und daher bin ich den Jungs immer dankbar bis heute, weil jeder hat irgendwie einen Prozentanteil daran, wo ich vielleicht heute sitze.
Einer der ersten Fußballer, mit denen ich eine Produktion gemacht habe, war kurz vor der WM 2006 Bastian Schweinsteiger. Ja. Und ich weiß noch, und das erinnert mich so an das, was du jetzt erzählst, dass der, und ich meine, das kommt ja wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass ihr euch so gut verstanden habt, der hat es genau so auch erzählt, auch wie du. Dieses in der Kabine sich wohlfühlen, in der Kabine Teil des Ganzen sein. Hat das bei euch, als du Bastian kennengelernt hast, sofort gematcht? Habt ihr relativ schnell gemerkt, ihr seid auf einer Wellenlänge?
Ja, schon. Ich muss natürlich immer bei ihm ein bisschen rauskitzeln, ne? Und immer wieder so meine Art. Ich habe immer gern, wenn der mit mir zusammen ist, dann öffnet er sich immer wieder ein bisschen. und wir haben uns dann immer gut verstanden. Natürlich waren wir damals auch so die einzigen, sage ich mal, in dem Alter, die Jugendlichen, die junge Generation. Und ja, man hat sich einfach verstanden. Also manchmal kommst du in einen Raum und triffst einen und sagst irgendwie, boah, das matcht einfach. Und so war das mit Basti. Und dann auch später bei der Nationalmannschaft ist ja immer irgendwie zu zweit einen Ball nehmen. Dann haben wir uns irgendwie gefunden, lange Flugbälle geschlagen, hin und her. Dann bist du Mittagstisch, Abendessen, bist du dann irgendwie zusammen. Und dann über die Monate und Jahre ja, entsteht dann etwas mehr als nur eine Fußballerfreundschaft.
Ging euch dieses Poldi-Schweini-Ding irgendwann auch auf den Zeiger, dass ihr gesagt habt, jetzt werden wir älter, reifer, wir wollen nicht mehr die lustigen zwei Clowns sein?
Ja, mir nicht. Also man sieht da, die ja, Poldi heißen. Also mich haben solche Dinge nie irgendwie gestört, weil ich immer gesagt habe, ey, das ist ein Teil davon und wenn die Leute damit klarkommen und am Ende lebst du auch nur einmal. Also ist jetzt kein Name oder wenn mich jetzt einer Poldi nennt, dass einer keinen Respekt hat auf der anderen Seite. Sondern ich war immer offen dafür und auch jetzt einer sagt Poldi, Lukas, Herr Podolski, das ist mir bis heute eigentlich egal.
Ich meine, das ist ja auch total positiv besetzt. Ich meine, was gibt's Cooleres, einfach so positiv besetzt durchs Leben zu gehen? Ich meine, Poldi und jeder, egal wie man erzählt, hey Poldi, Lukas Podolski, ich würde fast behaupten, 98% haben erstmal eine positive Assoziation mit dir. Und das ist doch was, worauf du auch total stolz sein kannst.
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch diese Tugenden von damals, wie ich erzogen bin von meinen Eltern. Klar hatten wir eine schwere Zeit und wie ich gesagt habe, wir haben zu fünft in einer 1,5-Zimmer-Wohnung gelebt. Wir hatten nicht viel. Die ganze Familie hat irgendwo im Bergbau gearbeitet und so weiter. Ich weiß noch, in Polen, da sind damals die Pferdekutschen durch die Straßen gefahren und haben Gemüse, Obst verkauft und so weiter. Ich musste frische Milch holen von Bauern, wo der noch irgendwie an den Zitzen irgendwie die Milch rausgepresst hat. Und das waren schöne Zeiten, lehrreich, aber auch mit viel Respekt verbunden. Und ich habe diese Tugenden auch gelernt. Okay, man hat jetzt nicht vieles gehabt und so weiter, aber man war trotzdem immer respektvoll, man war immer freundlich und so weiter. Und das habe ich auch von meinen Eltern immer wieder mitbekommen. Und daher konnte ich mich immer irgendwie in die Gesellschaft reinfinden. Natürlich dann später auch in der Nähe von Köln in Bergheim, wo wir gelebt haben im Hochhausviertel mit völlig verschiedenen Nationen, die da gelebt haben. Dann gehst du auf den Bolzplatz, man konnte kein Deutsch, sind da Marokkaner, Araber, Deutsche, polnischstämmige Leute. Und wir haben immer irgendwie zusammengefunden. Da gab es jetzt nicht irgendwie, der Platz gehört nur den Ausländern oder der Platz gehört den Deutschen, sondern wir haben da 6 gegen 6 gespielt und da waren 7 verschiedene Nationen auf dem Platz. Und das hat mich auch gestärkt, dass ich immer wieder, egal mit welcher Hautfarbe, egal mit welcher Sprache und welcher Nation, ich konnte mit den Jungs immer. Wir haben uns immer verstanden, klar ging es immer um Siege, da wurde reingeknallt, da wurde gekämpft, aber man hat es immer irgendwie hinbekommen und das war schön und darum sage ich ja, ich freue mich über meine Kindheit, wie ich groß geworden bin, was ich alles gelernt habe, welche Menschen ich auf den Weg getroffen bin. Und das alles habe ich gelernt. Und irgendwann, natürlich wird man reifer, größer, man ist kein Kind mehr, kann man diese Attitüde weitergeben und diese Dinge, die man gelernt hat.
Ich teile das komplett, Lukas. Ich bin genau so groß geworden. Und diese Bolzplatz-Mentalität, diese verschiedenen Nationen, wir sind alles eins, denke ich mir heute oft, mehr davon wieder in der heutigen Gesellschaft, nicht mehr auseinander, sondern wieder mehr Bolzplatz. Arndt hat vorhin kurz seine Tanten angesprochen, ist auch ein schöner Beitrag in der
Doku. Könnt ihr noch in der nächsten Folge einladen, dann habt ihr...
Wird sicher unterhaltsam, oder?
Es wird emotional. Deine Tanten erzählen sehr emotional über dein Nationalmannschaftsdebüt in der Doku. Wie war für dich der Moment, das erste Mal den Adler auf der Brust?
Oh, ich würde jetzt mal so trocken sagen, normal. Also so wie ich eben erzählt habe, du gehst da rein, FC-Training, erstes Training und gehst da rein und willst dabei sein. Und so war das auch. Klar kommst du erstmal rein, man kannte das vorher nicht, die Kabine glatt gebügelt, da hängen die Trikots, da ist alles zusammengefaltet, da siehst du keine Falte auf dem Trikot, Physios, Snacks überall, alles top. wie so der DFB halt ist, bis heute. Und da hängt ein Trikot mit der 20 und du bist da. Und ich wusste halt vorher nicht, ob du jetzt eingewechselt wirst oder nicht bei einem Spiel. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie Durchfall oder musste irgendwie 20 Mal auf die Toilette oder sonst was, sondern ich habe mich einfach gefreut, da zu sein und habe gesagt, okay, du bist hier und dann wurde ich eingewechselt und war da und habe mein erstes Länderspiel und dann ging es unter die Dusche und ging das Thema weiter. Klar war ich vielleicht irgendwie ein bisschen angespannt, aber bei mir ist das eher immer Freude. Immer Freude, Spaß, bis heute. Fußball war für mich nie Druck. Fußball war für mich immer Freude, Spaß und das zu machen, was man liebt. Mit den Fans, mit den vollen Stadien, mit den Leuten drumherum, mit den Mannschaftskollegen und so weiter und so fort. Das war für mich immer das Schönste und ist bis heute auch immer das Schönste.
Ja, das ist sehr
unabhängig vom Ergebnis und so weiter. Ja, vor kurzem irgendwie auch jetzt gesehen die Tage, Niki Lauda irgendwo hat er irgendwie einen Preis verliehen und hat gesagt, ich gratuliere allen Losern, weil wenn du verlierst, dann lernst du am meisten, dann reflektierst du auch und so weiter. Und das ist genau wo ich auch reingehe und sage, ich hab da gelernt, wo es mal schwierig war, wo du mal verloren hast und so weiter. Und habe immer dieses Spiel auch immer mehr nur gesehen als diese 90 Minuten, sondern das Ganze drumherum mit den Leuten und so weiter und so fort. Auch nach Niederlagen weiterhin diesen Humor zu haben, diesen Spaß zu haben, weiterzumachen und so weiter. Und das ist halt wichtig, wenn man vor allem im Fußball und auch eine Kabine teilt mit vielen Leuten.
Ich glaube, wir sind an diesem Druck kaputt gegangen, bis sie es bis nach ganz oben geschafft haben. Der emotionalste Moment deiner Karriere war dann scheinbar offensichtlich nicht das erste Mal den Adler tragen. Weil das
war auch nicht das erste Tor.
Wollen wir mal, Martin, wo du das gerade sagst, wollen wir mal jetzt tatsächlich wirklich spontan, wirkt jetzt so wie Helms, machen wir spontan was, so eine kleine, also wirklich so dieses, was die Journalisten so mögen, dieses dein Bestes, dein Schönstes, dein aber das mal möglichst schnell, dass du nicht jetzt zum 100. Mal das ausführen musst, sondern wir werfen dir immer so ein Superlativ hin und du sagst spontan das Spiel, das Tor, den Mitspieler, ja. Das irgendwas.
Können wir mal versuchen.
Also, das schönste Tor, das du je geschossen hast?
Schönste mit der ganzen Geschichte war, glaube ich, das Tor im Derby gegen München-Gladbach.
Nein, ich habe auf ein anderes getippt. Okay, Martin, weiter du.
Dein emotionalster Moment während deiner Karriere?
Boah, jedes Spiel, was ich irgendwo mitmachen kann, bis heute. Dieses einlaufenden Stadien, diese Stimmung und so weiter. Das sind die Momente, die ich liebe. Mit den Fans, die Kurven. Ab und zu ist Pyroma da, Choreografien und so weiter. Das sind die Momente, die ich bis heute genieße. Es gibt nicht diesen einen Moment bei mir.
Beste Mitspieler.
Boah.
Ja, das ist gemein, ne? Du darfst zwei nennen.
Ich sag immer oft gefragt die Frage, ich sag oft, habe ich sehr gerne mit Philipp Lahm gespielt. Damals war ich auf linke Seite. Weil es einfach Spaß gemacht hat, mit ihm zu spielen. Vom Verständnis, von der Intelligenz, von dem Hinterlaufen und so weiter und so fort. Mit denen hat man einfach irgendwie, hat einfach funktioniert, mit ihm zusammenzuspielen in der Mannschaft. Also darum würde ich mal jetzt spontan Philipp Lahm sagen.
Ja, wir haben ja leider nie zusammengespielt, sonst wäre es natürlich...
Ja.
Aber gut.
Hättest du in dem Spiel überzeugt, wo du 5-1 verloren hättest, dann wäre es vielleicht nach oben gegangen.
So. Das Stadion mit der besten Stimmung, das du je erlebt hast.
Was heißt beste? Lauteste?
Lauteste. Sagen wir das Lauteste.
Lauteste.
Galatasaray Istanbul.
Ja, das ist schon krass, ne? Das Neue oder das Alte? Also quasi dieses Alte.
Nein, das Neue.
Ja, das ist ultralaut, oder?
Ja.
Ja, da finde ich jetzt, das ist auch echt gemein so. Der härteste Gegenspieler.
Boah,
also. Der dir so richtig auf den Sack ging, wo du gesagt hast, boah, wenn ich, oh nein, bitte nicht, ey, bitte nicht.
Das war immer, weil oft, weil wir haben gegen Italiener gespielt, Gattuso im Mittelfeld, der war immer
eklig. Ja, herrlich, geil. Ich hätte jetzt auf Sergio Ramos getippt.
Ja, auch.
Also über welche Natur
so war immer irgendwie, war aggressiv und hat dir dann immer irgendwie auch so gezeigt, so ne, was willst du jetzt so, ne? Also auch im Nachgang, ne? Du hast ja immer Leute, die dann faulen, die dir den Ellbogen geben und dann sind sie wieder weg. Ne? Mhm. Und der Gattuso, der war immer da. Ne? Der hat dir noch einen Spruch reingeknallt, der hat dir die Zähne gezeigt, der hat dir nochmal am Trikot gezogen, ne? Der hat dich nochmal gepiekst und so weiter. Ja. Und nach dem Spiel war er geil und hier und so weiter.
Ich bin ja, ne, also ganz kurz, Martin, bevor du weitermachst, ich bin ein großer Werder-Fan und einer meiner Heroes ist immer Thorsten Frings gewesen. Kann ich jetzt für mich in meinem Fanherzen Thorsten Frings als den deutschen Gattuso abspeichern?
Ja, bisschen schon. Bisschen, Aussehen, ne? Auch, ne? So die Mähne so ein bisschen, ne? So halblang. Ne? Der Thorsten hatte ja am Ende noch viel längere Haare. Aber schon, ja, auch von der Ausstrahlung her, ne? Immer so eine.
Ja, schon, ne?
Ja. Immer. Und ja. Aber daran sieht man, wie viele Mitspieler ich auch hatte, die man so auch vergisst. Ne? So Thorsten Frings, geil im Mittelfeld. Da hat diesen Charakter immer marschiert, aggressiv. In den Trainingsspielen immer hat man sich gefreut, wenn wir jetzt 5 gegen 5 gespielt haben, dass man
Thorsten den hatte,
in der Mannschaft hatte. Es ist schön immer über diese Zeiten zu sprechen.
Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich an den Spieler mit dem meisten Potenzial in deiner Jugendzeit, der es nicht geschafft hat, wo man so gesagt hat, alter Schwede, das ist ja unfassbar, wie gut er ist.
Also da waren einige, da war so einer, der hieß Ratchabu hieß der, glaube ich. Weiß ich, ob der jetzt aus Ghana kam, Senegal oder aus welchem Land, aus Afrika auf jeden Fall. Damals war es Storys über Bayernjagd, den Ole Hoeneß hätte ihn angerufen und so weiter. Und irgendwie, er war so das größte Talent in unserer Jugend damals, Stürmer, Neuner, und hat es irgendwie auch nie irgendwie geschafft, auch irgendwie zweite, dritte, vierte Liga irgendwo, nie wieder irgendwie über ihn gesprochen. Da waren noch viele, viele andere, die den Weg nicht geschafft haben. Was die Gründe sind.
Ich habe so einen Frauenfall bekommen. Daniel Grebe, sagt dir der noch was?
Wer?
Daniel Grebe, Zehner bei euch, bei Köln, war auch in dem Spiel dabei.
Ja.
Aber gut, sage ich ihm, kannst dich nicht an ihn erinnern, war nicht so gut.
Gemein, das müssen wir jetzt leider rausschneiden. also kommen wir mal raus aus diesem.
Der Podolski, Arschloch, ey, kann ich mich daran erinnern, ne? Ja, da waren einige. Also entweder hat es dann überhaupt nicht funktioniert, der Hunger hat gefehlt, vielleicht private Probleme oder der Trainer hatte keinen Bock auf ihn gehabt. Da gibt es so viele Faktoren leider manchmal im Fußball, die irgendwie auch einem den Weg versperren, wo am Ende vielleicht nicht der Spieler selber nur schuld ist.
Ich meine, Martin, das sagst du ja selbst. Wir haben schon viel darüber gesprochen, wir sind gut befreundet. Und wenn du, Martin, erzählst von deiner Laufbahn, war das vielleicht auch so, du hättest vermutlich Potenzial gehabt, wenn es an der einen oder anderen Stelle anders gelaufen wäre. Jetzt nicht das Potenzial von Lukas Podolski, aber schon auch vielleicht zweite Liga, Bundesliga, länger stetig zu spielen. Und dann irgendwie Verletzungen, falscher Trainer, der setzt nicht auf dich. Das sind so Mini-Punkte, oder? Lukas, sagst du auch. Es kommt auf so eine Kleinigkeit an.
Also ich habe mal bei mir gesagt, ich war in der U19, war schon gut, habe meine Tore da gemacht und dann ist der Friedhelm Funkel, der gibt dir keine Beachtung. Ich war nicht einmal in den Profi-Training über die ganze Hinrunde hinaus, nicht mal oben. Mhm. Andere waren oben, haben mittrainiert, ich nicht und habe eigentlich eine gute Saison gespielt. Mhm. Und dann ist plötzlich ein Trainerwechsel und von einer auf die nächsten Woche bist du plötzlich im Trainingslager mit dabei. Und das sind manchmal so Dinge im Fußball, wo ich sage, da ist nicht immer nur der Spieler schuld, weil es gibt so viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, auf das auch in der U16, U17, U19 war, die so viel Potenzial haben, wo ich sage, ey, warum sind die nicht Profi geworden? Ne? Was ist da passiert? Und meistens hört man ja immer, ja, du weißt doch, wie der ist dann feiern gegangen, hatte keinen Bock, da hat er seine Freunde kennengelernt. Aber meistens ist das, denke ich, auch so, dass entweder der Jugendleiter keinen Bock auf ihn hatte, der Trainer keinen Bock auf ihn hatte, er irgendwie vielleicht eine Verletzung hatte oder keine Ahnung was. Das wird, glaube ich, auch meistens immer vergessen, dass einem der Weg auch nach oben ein bisschen versperrt wird, auch ein bisschen politisch vielleicht. Und daher bin ich mir sicher, dass vielen, mit denen ich auch gespielt habe, der Weg nach oben versperrt gewesen ist.
Ja, und du musst halt, genau wie du sagst, Lukas, du musst halt im Kopf so stark bleiben, dass du trotzdem dranbleibst, nicht aufgibst wegen der Politik. Ich meine, es gibt Ausnahmespieler wie dich. Bei mir waren es dann noch Kevin Prince Boateng, Sami Khedira, da hast du natürlich damals schon gesehen, okay, die gehen auf jeden Fall nach ganz, ganz oben durch, wenn die sich nicht schwer verletzen. Aber wie viele tausend Spieler das eben nicht schaffen, ist wirklich Wahnsinn. Also wie klein dieser Prozentsatz ist, die oben durchgehen, die oben bleiben, die dann sogar Weltmeister werden.
Ja, genau. Zu unserer Zeit war es ja noch anders als heute. Heute suchst du ja nach diesen Spielen. Und damals war es halt auch so ein bisschen politisch, dass du sagst, ey, ne, der Kader ist 30 plus, ne, und wir wollen da keinen Jungen, ne. Also da haben auch immer die Trainer geschaut, ne, ich brauche Ergebnis, ich will hier keine Spieler entwickeln. Da war die Qualität der Trainer ja auch vielleicht nicht so wie heute. Da war irgendwie alte Schule, Bergläufe ums Geisbockheim laufen 25 Mal und so weiter. Da waren halt andere Zeiten und da war es nicht so, dass du in den Mannschaften irgendwie 18, 19-Jährige rumlaufen gesehen hast, ne? Das war unüblich. Daher kann man auch die Zeit mit heute so gar nicht miteinander vergleichen, weil heute werden die Jugendlichen ja quasi durchgeschoben.
Mhm. Lukas, du hast am Anfang so ein bisschen den Schiri hier bei uns gemacht mit, wir haben noch 48 Minuten. Kannst du einmal kurz gucken, wie viele Minuten wir noch haben?
Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben.
Okay, du hast auch keinen Timer gestellt. Komm ja dann.
Deswegen, wir können auch ein bisschen verlängern.
Zwei, drei Sachen haben wir noch, genau. Also was mich jetzt gerade interessiert, ist so, spielen deine Kinder eigentlich Fußball?
Meine Mädels, ich habe zwei Mädels nicht. Ja? Vielleicht kommen die noch dazu. Die probieren gerade so ein bisschen aus. Die mögen Fußball, weil immer nach dem Spielen hier in Polen kommen sie mit mir unten auf den Platz und spielen da so ein bisschen rum, schießen aufs Tor und so weiter. Mein Sohn spielt in der U19 von meinem Verein. Und ja, mal schauen, was so passiert.
Wie ist da Lukas Podolski als Papa am Spielfeldrand? Der klassische Pöbler? Oder?
Damals emotionaler als jetzt.
Okay.
Jetzt schaue ich eher so ein bisschen auf das Gesamtpaket. Also wie spielt die Mannschaft? Wie trainieren die und so weiter? Und da rege ich mich auf irgendwie, dass ich sage, ey, ne, also was spielen die da für einen Scheiß zusammen oder für einen Rotz zusammen und so weiter? Schaue da weniger auf meinen Sohn, also wie der spielt oder dass ich jetzt dem im Auto frage, bist du mit deiner Leistung zufrieden oder nicht? Sondern schaue eher so ein bisschen auf das Gesamtbild unserer Jugend, auf den Trainer und so weiter. Und da war ich früher viel emotionaler, also wo der noch irgendwo gespielt hat, da war ich immer mehr so hinter ihm, ey, mach mehr und mach doch und du kannst doch und so weiter. Das hat sich so über die letzten Jahre ein bisschen beruhigt, weil ich finde, er muss irgendwann kommen zu einem Alter, wo er seinen Weg auch selber finden muss. Ne? Also er muss den Hunger selber finden. Das, was ich eben gesagt habe, dass ich so die Tugenden von früher auch weitergebe, wo ich sage, Junge, du bist jetzt in einem Alter, wo du selber den Weg finden musst. Du musst irgendwie gucken, dass du zum Training kommst. Du musst gut trainieren, du musst gut spielen und du musst da sein. Und wenn du Fußballer werden willst, dann musst du da sein. Dann musst du den Ehrgeiz haben, dann musst du hungrig sein. Und dann kannst du nicht sagen, ja, ich habe da einen prominenten Papa im Hintergrund, der macht das schon. Da sagt dem U19-Trainer so, entweder spielt mein Sohn oder bist morgen gekündigt. Sondern der muss seinen Weg selber finden. Und wenn er diesen Hunger hat und Ehrgeiz hat und investieren möchte, dann kann er es schaffen. Und wenn nicht, dann muss er sich eine Beschäftigung außerhalb des Fußballs sitzen. Ich sage ihnen immer, ich habe so viele Dönerläden, du kannst gerne am Spieß stehen und das Fleisch schneiden. Dann lernst du auch mal was im Leben.
Aber nein, also, das ist ein geiler Übergang, ne? Aber also beim Thema Hunger, also hat er diesen, jetzt nicht den Dönerhunger, sondern hast du das Gefühl, er hat diesen Hunger, hat er diesen Ehrgeiz? Wie du?
Ich glaube, jeder, der irgendwo in der 90 spielt, hat irgendwie einen Hunger und Ehrgeiz und möchte nach oben den Weg finden. Und aber wir wissen auch selber, dass der Weg nach oben auf das damals war und heute ein bisschen mehr, dass immer mehr Fußballer nach oben durchrutschen. Das war damals anders. Aber trotzdem ist das irgendwie nur ein Bruchteil. Also wie viele Spieler aus der U19 machen dann auch irgendwie eine Karriere. Also klar, trainieren die oben mal mit, sind dann irgendwie im Trainingslager mit dabei und so weiter, sind dann mal auf der Bank mit dabei. Aber wie viele von denen schaffen am Ende auch diese Karriere? Und am Ende auch, was ist eine Karriere? Also ja. Er kann ja auch in der Regionalliga spielen oder in der dritten Liga und Spaß haben und sein Geld ein bisschen verdienen und hat Spaß. Also das Leben muss ja nicht immer bestehen aus, ich muss Bundesliga spielen, ich muss die Millionen verdienen und dann bin ich erst akzeptiert in der Gesellschaft, sondern ich denke, wichtig ist, dass der Spaß hat, was der macht, dass der eventuell einen Beruf findet, den er Spaß macht und wenn er meint, er muss Fußball spielen, dann muss er das nicht irgendwie in der ersten Liga machen, sondern wichtig ist, dass man diesen Spaß findet, diesen Humor findet und dass man am Ende seinen Weg findet und das ist, glaube ich, für ihn am wichtigsten.
Du sagst gerade, den eigenen Weg finden, Lukas. Bei dir, der Fußballweg aktiv auf dem Platz neigt sich wahrscheinlich langsam dem Ende zu. Wahrscheinlich kannst du auch noch mit 44, 45 spielen.
So viel langsam musst du nicht sagen. Also wenn du ein, zwei Mal langsam sagst. Also jetzt hast du weit ausgeholt.
Wie schwer fällt es dir, dich vom aktiven Fußball dann zu verabschieden? Hast du da schon drüber nachgedacht? Ist das schon in deinem Kopf oder ist das auch Tag für Tag erstmal noch spielen, gucken, wenn es soweit ist?
Ja, also schon die letzten Jahre auch immer. Ne? Also ich bin ja hier nach Polen gekommen, habe gesagt, so, ich verwirkliche so ein bisschen meinen Traum und komme nochmal zurück, wo ich als ganz kleiner Junge angefangen habe und wo ich aus der Region komme, wo wir aufgewachsen sind und komme und spiele eine Saison. Ich habe ja damals vor ein Jahr unterschrieben und hab dann so gesagt, so, spielst eine Saison und dann ist gut. Aber irgendwann hat sich dann diese eine Saison verschoben, man hat Spaß gefunden, es hat mir Spaß gemacht, hier was mitzuentwickeln, auch außerhalb des Platzes. Jetzt bin ich halt 5 Jahre hier und mal schauen.
Ist doch dieses langsam.
Ja, so viel langsam nicht, lass mal ein, zwei langsam kannst du lassen. Mal schauen, ich lasse mir immer eine Tür offen. Ich habe bis heute jetzt noch nicht klar entschieden, so, jetzt ist Schluss. Sondern ich lasse mir immer eine Tür offen. Aber klar, ich werde jetzt 41 in ein paar Monaten und ich bin mir auch klar im Kopf, dass es jetzt mit 42 nicht besser wird. Also ich kann jetzt nicht mehr rauspressen. Ich werde jetzt nicht irgendwie mit 42 meine beste Saison spielen in Polen in den letzten Jahren, sondern das ist eher immer so eine Zugabe. Ne? Also auch diese Kabine morgens, dieses Training. Es geht nicht nur um die Spiele für mich, sondern auch irgendwie, ja, das Leben so ein bisschen zu befüllen von 8 bis 14 Uhr, diese 5-6 Stunden, die man seit mehr als 20 Jahren hat, dass einfach nur da ist und dass das vielleicht irgendwann mal wegfällt. Aber ja, mal schauen. Also die Gedanken mache ich mir schon über Jahre und vielleicht ist es dann einfacher, wenn man dann irgendwann sagt, so stopp, weil das ist nicht so, ne, viele haben auch so, dass sie sagen, irgendwie mein Knöchel kann nicht mehr und ich muss leider irgendwie jetzt nach der Saison sagen, jetzt ist Feierabend. Das ist ja bei mir zum Glück nicht der Fall und daher lasse ich mir da die Tür offen.
Du hast gerade schon mal deine Dönerläden angesprochen. Das finde ich ja immer faszinierend, wenn so Fußballer noch während ihrer aktiven Zeit echt schon sich zweites, drittes, viertes Standbein aufbauen. Glücksgefühle, Festival, deine Dönerläden. Erstmal, Martin, hast du schon mal Mangal oder wie spricht man das aus?
Mangal-Döner.
Ne? Mangal-Döner. Hast du schon mal einen gegessen, Martin?
Leider noch nicht. Lukas, habt ihr die in Hamburg? Seid ihr da auch?
Nee, noch nicht, glaube ich, nein.
Dann bei der in Hamburg würde ich das...
Da muss man dann hin. Nee, aber worauf ich hinaus will, jetzt gehst du eigentlich an dieses Thema oder an all diese Themen außerhalb des Fußballs mit einer ähnlichen Unbekümmertheit dran, wie auch an den Fußball?
Unbekümmert würde ich nicht sagen, aber mit derselben Energie und selben Mindset, selbe Power und selbe sagen, okay, ich will, wenn ich irgendwas mache, auch was erreichen und irgendwie auch das Ding, sage ich mal, groß werden und nicht irgendwie einfach nur was zu haben, um zu haben. Und ja, hat sich so entwickelt, die ganzen Business. Also ist es nicht so, dass ich irgendwie irgendwas studiert hätte in meiner Karriere oder irgendwie in der Schule der Beste in meiner Klasse war damals, sondern es haben sich einfach Dinge entwickelt und ich glaube, vieles habe ich auch vom Fußball mitgebracht, was ich gelernt habe. Pünktlichkeit, Disziplin, Ehrgeiz, da zu sein, den Kampfgeist und so weiter. Und ich glaube, viele diese Dinge, die ich über die letzten Jahrzehnte im Fußball gelernt habe, die kann man in diese Business übernehmen, weil das auch da gefragt ist und so weiter. Und die Dinge haben sich ergeben und ich weiß auch nicht, ob das immer so ein Klischee ist, zu sagen, ja, jeder Fußballer muss sich irgendwie ein zweites Standbein aufbauen. Also am Ende sage ich, jeder muss auf seinen Arsch selber aufpassen im Leben, jeder lebt sein eigenes Leben. Bei mir hat es irgendwie reingepasst, ich habe Bock auf die Sachen, ich habe Spaß daran, ich habe gute Partner, mit denen ich das mache. Und solange Dinge mir Spaß machen und ich die Dinge irgendwie auch koordinieren kann, dann ist ja alles gut. Also wir beim Festival, also da sind jetzt über 200.000 Leute und die sagen, ey, was hat der Poldi da für ein geiles Festival hingezaubert und gemacht und haben dann zwei, drei geile Tage in ihrem Leben. Und darum geht's doch, den Leuten irgendwas zu geben, damit die ein bisschen, sage ich mal, Glücksgefühle haben. Weil am Ende landet von uns jeder mal unter die Erde und du musst den Leuten einfach ein bisschen Spaß, Futter und ein bisschen Energie, ein bisschen Humor geben. Und darum geht's doch. Und nicht immer nur Training, nach Hause sich einschließen und sagen, so, jetzt bin ich nur mit meiner Familie und gut ist, sondern man muss die Dinge auch umsetzen, wie sie sind und den Leuten auch was mitgeben.
Geile Einstellung, teile ich zu 100%. Wir kriegen hier immer unten eingeblendet, die Zeit wird kürzer leider. Lukas, unser Podcast heißt Dein erstes Mal und wir beenden immer mit der Frage, auf welches erste Mal freust du dich in Zukunft noch?
Auf meine Familie, auf die Kinder. Weil das erste Mal, dass ich dann irgendwie richtig Zeit habe, die Zeit mit den Kindern zu genießen und mit der Familie.
Das ist
mein erstes Mal.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Ne?
Weil ich seit ich 17, ja 17, Übergang 18, eigentlich immer weg war von zu Hause. Immer weg war bei Turnieren über Wochen und immer die Kinder irgendwie zu Hause geheult haben und immer die Familie irgendwie an zweiter Stelle war. Und vor allem die Kinder. Und jetzt freue ich mich auf das erste Mal, dass es jetzt irgendwann passiert, dass ich irgendwie mehr Zeit habe für die Dinge mit der Familie.
Dabei wünschen wir von Herzen viel Spaß. Ey, Lukas, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Auch. Danke.
Viel Erfolg mit der Doku. Und beim nächsten Mal in Hamburg, sobald Mangal in Hamburg ist, Martin, treffen wir uns da.
Ja. Lukas, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Danke.
Ciao.